Hallo und ganz herzlich willkommen. Das ist die erste Ausgabe von Maidons Meinung im Jahr 2025. Und auch da sage ich wieder
Hallo Alfred.
Ja, frohes neues Jahr.
Genau, bitte für den Zuschauer noch. Jetzt sind wir zum ersten Mal hier, bevor wir auf ein paar Einzelwerte sprechen. Ist heute ein bisschen autolastig. KI ist aber auch mit dabei. Sprechen wir mal über den Gesamtmarkt. Wir haben darüber gesprochen, der S&P ist jetzt das zweite Jahr in Folge um über 20% angestiegen. Und du hast mir im Vorfeld schon verraten, das war längere Zeit nicht mehr so.
Genau, das gab es überhaupt erst sehr selten, dass der Gesamtmarkt so stark gestiegen ist, zwei Jahre in Folge. Zuletzt war das Anfang oder Mitte der 90er Jahre, 95, 96. Da ging es auch um jeweils über 20% nach oben. Und das war, wenn wir uns erinnern, der Beginn des Internets. Das ist ja quasi 1994 mehr oder weniger entstanden. Und dann 95, 96 gab es diese zwei guten Jahre. Und dann folgten, und das ist das Interessante, nochmal drei sehr gute Jahre. 97, 98, 99 auch mit Kurssteigerungen zwischen 15% und 30%. Und wenn wir das jetzt mal auf die jetzige Zeit rüber transformieren, dann haben wir auch mit KI einen neuen Technologietrend, der vielleicht sogar noch größer ist als das Internet. Und wir haben jetzt auch zwei gute Jahre und wer weiß, vielleicht folgen jetzt auch noch drei weitere gute Jahre. Auf jeden Fall wird dieser KI-Trend den Markt bewegen und das auch über mehrere Jahre hinweg.
Wir wollen ja nur hoffen, dass es nicht so weitergeht, wie es dann Anfang der 2000er weitergeht.
Wir wissen ja, 2000 und 2001 waren dann nicht ganz so gute Börsenjahre, was aber auch daran lag, dass teilweise damals wirklich astronomische Bewertungen erreicht worden sind und dass im Unterschied zu heute viele Firmen weder Umsätze noch geschweige denn Gewinne hatten und bewertet waren mit abstrusen Milliardenbewertungen. Also davon sind wir jetzt weit entfernt. Wir haben sicherlich keine Übertreibung. Wir haben sicherlich bei einigen Aktien sehr ambitionierte Kurse, auch im KI-Bereich. Palantir fällt mir da so ein. Aber viele Firmen sind noch gar nicht auf dem Markt, kommen erst noch. Also dieser Markt wird sicherlich den Gesamtmarkt, den gesamten Aktienmarkt weiter nach oben tragen.
Dann sind wir gespannt, ob es auch sich wieder bewahrheitet, ob es wieder so kommt, wie es damals war.
Genau, hier sehen wir nochmal das letzte Jahr, kleine Korrekturen, aber im Prinzip ein wunderschöner Aufwärtstrend. Und der S&P ist ja jetzt kein Technologieindex, wobei natürlich durch die starken Kurssteigerungen gerade die Magnificent Seven ein sehr hohes Gewicht haben. Ohne die Magnificent Seven wäre übrigens letztes Jahr der S&P nicht 23% gestiegen, sondern nur 6. Also das ist schon ein Unterschied. Diese Technologiewerte haben doch ein enormes Gewicht. Das kann man kritisieren, was ja auch viele tun. Aber auf der anderen Seite, wenn es gut läuft im Technologiebereich, hilft es natürlich auch eben dann dem gesamten Markt.
Bevor wir auf ein paar Einzelaktien zu sprechen kommen, sprechen wir noch über den Bitcoin. Der ist ein bisschen schwächer ins Jahr gestartet, hat sich dann aber auch schnell wieder erholt. Jetzt ist aber schon wieder ein Rückschlag. Zuletzt so ein bisschen.
Und wieder eine Erholung.
Genau, also es geht jetzt hin und her. Klar, das sind wir gewohnt beim Bitcoin.
Ja.
Aber wie könnte es jetzt weitergehen in den nächsten 50 Wochen dieses Jahres?
Also wenn man sich diesen Chart anschaut, dann sieht man das eigentlich ganz schön, was passiert ist. Wir hatten diesen enormen Anstieg, auch im Rahmen der Trump-Wahl, auf deutlich über 100.000, 108.000 in der Spitze. Und das muss natürlich erstmal verarbeitet werden. Und genau das machen wir jetzt gerade. Wir sind jetzt in einer Bandbreite zwischen 90 und eben diese 108.000. Und da geht es unter wirklich sehr großen Tagesschwankungen hin und her. Es ist so ein bisschen so, dass jetzt einige sagen, ja, 100.000 reicht mir. Ich gehe jetzt mal raus aus dem Bitcoin. Andere große Adressen, die schon lange Bitcoin kaufen wollten, nutzen jetzt vielleicht die letzte Chance noch unter 100.000 Dollar, um in den Bitcoin einsteigen zu können. Das hält sich eben so die Waage, aber nach einer gewissen Zeit, ich glaube nicht, dass es so lange dauert wie hier, diese Seitwärtsbewegung ging ja dann doch fast ein Jahr, aber irgendwann wird sich das nach oben auflösen, da gehe ich von aus, denn es ist wirklich so, dass die Nachfrage nach Bitcoin immer noch so hoch ist und das Angebot eben nur noch sehr, sehr minimal wachsen kann. Wir haben jetzt 19,8 Millionen Bitcoin auf dem Markt, es werden eben nur 21 Millionen, es kommen täglich nur noch sehr wenige Bitcoin auf den Markt und wenn die Nachfrage nicht komplett auf einmal abreißen sollte, und ich wüsste nicht, warum das passieren soll, dann werden wir auch irgendwann, vielleicht in zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, dann nach oben nochmal rausgehen.
Wir werden es beobachten. Von diesen extremen, deutlichen Ausschlägen gleich zu Jahresbeginn kommen wir jetzt zu einem Wert, wo sich wenig getan hat in den ersten zwei Wochen des Jahres.
Ja eigentlich, man sieht es ja hier, auch hier ähnlicher Verlauf, auch es gab hier einen starken Anstieg im Herbst bei BYD und seitdem läuft die Aktie seitwärts leicht abwärts. Obwohl es tatsächlich auch wieder viel Gutes gab. Es gibt von BYD ja eigentlich nur gute Nachrichten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine schlechte Nachricht gab. Ich glaube, die letzte schlechte Nachricht war, als Warren Buffett letzte Mal von einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr verkauft hat. Aber ansonsten wirklich nur gute Nachrichten, gute Zahlen. Man geht sehr gut positioniert ins neue Jahr. Hier sieht man nochmal die Verkaufszahlen. Das geht zurück bis 2020. Aber man sieht immer wieder zu Jahresanfang, gibt es immer wieder so kleine Einbrüche. Das wird jetzt im Januar ähnlich sein, was vor allen Dingen daran liegt, dass die Chinesen ihr Neujahrsfest feiern und da eben die Leute mehr feiern als Autos kaufen. Und insoweit wird es nochmal einen Rückschlag geben jetzt im Januar, vielleicht auch im Februar. Aber die Verkaufszahlen werden sich weiter positiv entwickeln. BYD hat in diesem Jahr, sehen wir gleich noch, über 4 Millionen Autos verkauft im nächsten Jahr. Und in diesem Jahr werden es sicherlich über 5 Millionen werden. Sehr interessant, das ist, man sieht hier, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Das ist sind die Verkaufszahlen von Nutzfahrzeugen, allen voran Busse, aber BYD macht elektrische Müllfahrzeuge zum Beispiel. Und da sieht man doch einen enormen Anstieg, jetzt gerade im Dezember, auf einen absoluten Rekordwert, nachdem es über viele Jahre seitwärts lief. Also auch in diesem Bereich kommt man jetzt gut voran. Mhm. Und noch ein Bereich, wo man gut vorankommt.
Außerhalb Chinas.
Genau, die Exporte. Und auch da gab es so eine gewisse Stagnation im letzten Jahr, aber auch im Dezember ein kräftiger Zuwachs. Man hat jetzt mittlerweile sein drittes Schiff in Betrieb, mit dem man die Autos nach Europa schiffen kann. Und bekanntlich wird hier auch ein Werk gerade in Ungarn gebaut. Es wird sehr wahrscheinlich in diesem Jahr noch fertig werden. Und dann wird sich sicherlich auch der Auslandsabsatz drastisch erhöhen bei BYD.
Dann schauen wir auf die Prognosen, die du gerade schon mal erwähnt hattest, für dieses Jahr, was da allgemein ein Auslieferer
ist. Genau, da sieht man erstmal, das ist wirklich erstaunlich. 2020 hat BYD gerade mal 200.000 Autos verkauft und im letzten Jahr waren es 4 Millionen, also Verzwanzigfachung innerhalb von 4 Jahren. Das ist wirklich erstaunlich. Ich wüsste nicht, dass das irgendjemand schon mal geschafft hat in der Automobilbranche. Normalerweise braucht es für so eine Entwicklung 15 bis 20 Jahre. Also das geht wirklich rasant und in diesem Jahr schätzt zumindest die Deutsche Bank, werden es so 5,5 Millionen ungefähr. Kann sogar noch mehr werden, wird davon abhängen, wann zum Beispiel das Werk in Ungarn startet, von solchen Faktoren. Es liegt eher daran, wie hoch diese Zahl wird, wie weit es BYD gelingt, das Angebot hochzufahren, denn über die Nachfrage muss man sich relativ wenig Gedanken machen. Allen voran in China ist man nach wie vor ganz klar die Nummer eins. Und auch außerhalb von China, haben wir gerade gesehen, macht man Fortschritte. Wenn man jetzt noch die Preise ein bisschen weiter runterbringt, die ja in Europa immer noch sehr hoch sind, die Verkaufspreise, dann könnte das nochmal einen richtigen Boom geben. Aber das wird man erst dann machen, wenn man diese Nachfrage, die man dann erzeugt, auch bedienen kann.
Unterdessen warten wir aber dann doch noch auf die Reaktion der Aktie, auf die ganzen positiven Meldungen.
Ja, es ist schon erstaunlich. Also BYD wird in diesem Jahr mehr Umsatz machen als Tesla. Man wird nicht ganz so profitabel sein, aber ähnlich profitabel. Bewertung Tesla 1,5 Billionen, Bewertung BYD 100 Milliarden, also 15 Mal so hoch bewertet. Klar, jetzt kann man sagen, das sage ich ja auch immer, auch zu Recht, Tesla ist mehr als ein Autokonzern, man macht ja auch KI-Roboter. Aber selbst BYD hat jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass man in den Roboterbereich einsteigen wird. Man akquiriert gerade Personal, um dann auch humanoide Roboter zu bauen. Also man ist auf dem richtigen Weg. Bewertung ist geradezu spektakulär günstig. KGV 14 auf Basis der Gewinnschätzung für dieses Jahr. Auch hier Tesla hat ein KGV von 150 ungefähr.
Muss man noch Geduld haben. Wir hatten wir schon öfter mit BYD und dann irgendwann ging es dann doch mal.
Macht sich bezahlt.
Dann schauen wir auf Tesla, was du ja schon erwähnt. Da haben die Q4-Auslieferungen enttäuscht, als sie Anfang des Jahres veröffentlicht wurden.
Genau.
Und was Elon Musk alles so nebenbei tut, da sprechen wir, glaube ich, lieber gar nicht drüber.
Nein, das wird ja eher mehr als weniger.
Ich will jetzt auch TikTok übernehmen. Also, wie heißt du?
Ja, Tesla. Man sieht hier.
Ach, das ist der 5-Jahres-Chart von BYD.
Irgendwie Tesla läuft jetzt seit Jahren seitwärts. Aber da sieht man tatsächlich, dass BYD, und das ist wirklich, das macht wenig Sinn. Also wir haben ja gerade gesehen, 2020 hat BYD 200.000 Autos verkauft, jetzt 4 Millionen. Mhm. Gut, 2020 gab es diesen starken Anstieg, aber seitdem ist ja BYD auch enorm weitergewachsen, hat sich weiterentwickelt, ist profitabel geworden, hochprofitabel sogar. Aber der Aktienkurs hat im Grunde diese ganze Zeit nichts gemacht. Und ich stelle mich gerne hin und sage, irgendwann wird es auch hier eine ähnliche Entwicklung geben wie 2020. Vielleicht nicht eine Verfünf- oder Versechsfachung, aber zumindest eine Verdopplung ist eigentlich längst überfällig.
Dann jetzt aber Tesla.
Ja, jetzt.
Hat man vergessen, jetzt schauen wir da drauf.
Ich würde sagen, dann muss es doch am Ende nach oben gehen. Ja. Ja, auch ja, ein starker Lauf im Herbst. Sicherlich auch mit verantwortlich die Wahl von Donald Trump. Ja, und jetzt auch, klar, logisch Konsolidierung. In dem Tempo konnte es auch nicht weitergehen. Es gibt viele Faktoren, die Tesla in diesem Jahr bewegen können. Allen voran, es geht hauptsächlich darum, schafft es Tesla in diesem Jahr das autonome Fahren tatsächlich ja, auch auf die Straße zu bringen, und zwar komplett autonom. Das wird man sehen. Die Wahrscheinlichkeit würde ich schätzen 60-70%, dass es dieses Jahr klappt, dass dann auch die Robotaxis in diesem Jahr eventuell schon über die Straßen rollen können. Und ja, das ist eigentlich so die größte Fantasie. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie weit ist man mit den Robotern? Man ist schon sehr weit, man ist schon in der Massenproduktion offensichtlich. Auch das wird spannend zu beobachten sein. Und ja, dann gibt es jetzt das neue Model Y, was in China sich sehr gut verkauft. Anfänglich gleich 50.000 Stück am ersten Tag. Da gab es ja einen Facelift. Es sieht schon ein bisschen anders aus. Ich wollte eigentlich noch ein Bild mitbringen, aber machen wir nächstes Mal. Ja, und hier sieht man tatsächlich auch interessanterweise, das hätte man vor 2017 nicht gedacht, dass Tesla eines Tages mal mehr Autos verkauft im Jahr als Audi. Interessant. Ja. Man sieht aber auch, dass Audi stagniert und jetzt sogar einen Rückgang hatte in diesem Jahr. Ohnehin die deutschen Autobauer, für die war 2024 kein gutes Jahr. Und es sieht für 2025 nicht besser aus, das sehen wir auch gleich noch. Das sind die beiden Firmen, die auch in diesem Jahr gerade den Elektroautomarkt dominieren werden, Tesla und BYD. Wobei, und das ist jetzt mal, BYD macht ja ungefähr die Hälfte seiner Autos als Plug-in-Hybride, nur die Hälfte rein elektrisch. Aber hier habe ich mal verglichen, oder hat jemand für mich verglichen, die rein elektrischen BYD-Verkäufe gegenüber Tesla, die ohnehin nur elektrische Autos verkaufen. Und da ist BYD jetzt tatsächlich, ja, man war so gleich auf im vierten Quartal an Tesla doch recht deutlich vorbeigezogen. Und es ist wohl so, dass dieser Vorsprung eher noch wachsen wird.
Gut, dann werden wir es weiter beobachten. Jetzt wird die Aktie aber wahrscheinlich noch ein bisschen konsolidieren. Trump, obwohl jetzt ist es nicht mehr lang. Am 20. ist, glaube ich, die Amtseinführung.
Gut. Ja, aber das ist ja ein Termin, der ist bekannt. Also das wird jetzt keine großen Auswirkungen mehr haben. Wie gesagt, es geht ganz klar darum, wie schnell kommt man in diesen neuen Geschäftsbereichen KI, Roboter, autonomes Fahren voran. Und klar, es geht natürlich auch um die Verkaufszahlen, es geht auch um die Storage-Produkte, aber der Schwerpunkt liegt auf der Zukunftsfantasie, denn das ist auch der Grund, warum Tesla diese Bewertung hat. Das reine Autogeschäft, das wäre sicherlich etwas überbewertet bei 1,5 Billionen Dollar.
Dann schauen wir jetzt auf XPeng. Da weiß ich gar nicht, wie es im Dezember oder im vergangenen Jahr mit den Auslieferungen aussah. Ich weiß aber genau, dass eine Partnerschaft eingegangen wurde mit BP.
Genau, man hat ja erst vor kurzem mit Volkswagen eine Partnerschaft gemacht. Also erstmal gab es die Beteiligung von Volkswagen, 5%, das ist ein paar Monate her. Dann gab es jetzt vor 2 Wochen ungefähr die Kombination der beiden Ladenetze von XPeng und Volkswagen. Und jetzt hat XPeng noch einen Deal gemacht, ähnlich auch Ladenetze kombiniert mit BP Move, nee, wie heißen sie? Ja, auf jeden Fall die Elektrotochter von BP, die auch ein eigenes Ladenetz in China hat. Das wird jetzt zusammengelegt mit XPeng. Das heißt, die XPeng-Fahrer können jetzt Volkswagen nutzen, BP nutzen und haben jetzt, glaube ich, Zugang zu 40.000 Ladepunkten. Das ist natürlich gut. Und auch die Zahlen haben sich extrem gut entwickelt bei XPeng. Gerade in den letzten Monaten sieht man diesen enormen Anstieg, weil man hat jetzt wirklich Modelle auf dem Markt, die ja auch in der mittleren Preisklasse sind. Der P7, der absolut den Geschmack der Kundschaft trifft, sich sehr gut verkauft. Und ja, das wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich so weitergehen. Mal schauen, die Jahreszahlen sehen wir jetzt, glaube ich, wenn es passt. Dann sieht man, XPeng ist noch sehr jung. Man hat im Jahr 2018 gerade mal 29 Autos verkauft. Das waren etwas über 2 im Monat. Nein, das haben wir gerade angefangen. Dann aber von 12.000, 100.000 hat man erstmals 2022 geschafft. In diesem Jahr war man fast bei 200.000. Und tatsächlich, die Deutsche Bank prognostiziert nochmal eine Verdopplung in diesem Jahr auf 400.000. Und dann spielt man schon in einer ganz anderen Liga mit. Und deswegen ist das für mich neben BYD und Tesla eigentlich so noch die einzige Autoaktie, die man vielleicht noch mit dazu nehmen kann. Sicherlich ein bisschen spekulativer, aber dann eben auch mit entsprechend mehr Potenzial, weil man eben noch relativ am Anfang ist. Aber was Xiaoping auch sehr gut macht. Man ist extrem stark im Bereich KI unterwegs. Man hat seine eigene Drohne entwickelt. Man macht Roboter. Ist so ein bisschen eher als BYD, die China-Tesla, so ein bisschen mehr der Technologieansatz. Und das könnte sich wirklich noch auszahlen.
Also auf einem guten Weg ist aber drei Autobauer, oder ist ja kein dein Autobauer, aber drei Automobilkonzerne.
Ja, sind es schon
plus. Genau, das heißt, jetzt kommen dann die, wo du weiterhin nicht draufsetzen würdest. Es gab auch hier Absatzzahlen allgemein für das vergangene Jahr und für China. Und allgemein gab es einen Rückgang und in China gab es einen starken Rückgang.
Genau, das ist das Problem der deutschen Autobauer und gerade von Volkswagen ist der chinesische Markt, in dem man immer mehr Marktanteile verliert. Und sogar absolut Rückgänge hat, und zwar sogar recht deutliche Rückgänge. Und das kann man auch mit einem guten Europageschäft nicht ausgleichen. Hier mal kurz der Blick auf die Zahlen, ein bisschen verwirrend. Wir schauen mal nur hier auf die Jahresentwicklung. Mhm. Insgesamt 2,3% Rückgang der Verkaufszahlen im letzten Jahr weltweit. Aber da sieht man schon die Unterschiede. China mit minus 9,5% und auch sonst in Asien nochmal minus 17%, wobei der Markt ziemlich klein ist. Aber China sieht man, mit 3 Millionen Autos, der Markt ist genauso groß wie der in Westeuropa. Und auch da hat man einen kleinen Rückgang hinnehmen müssen. Also insgesamt, China fällt schon raus, oder fällt schon auf, wie schlecht es da für Volkswagen gelaufen ist. Und das liegt ganz klar daran, dass man gerade im elektrischen Markt ja eben nicht die Autos anbietet, die die Chinesen haben wollen. Und das ist wirklich erschreckend. Das sind jetzt hier die Verkaufszahlen von Elektroautos, auch im Jahresvergleich. Da sieht man in Europa einen Rückgang. Was damit zu begründen ist, der ganze Markt in Europa ist geschrumpft im letzten Jahr. Aber in China, klar, ein Anstieg von 8%, aber der chinesische Markt ist um 40% gewachsen. Und da sind natürlich 8% viel zu wenig. Und ja, auch in absoluten Zahlen ist es natürlich alles andere als gut. Der Marktanteil von China, in China bei Elektroautos von Volkswagen ist so minimal, dass man in den Top 10 überhaupt nicht mehr auftaucht. Und das Schlimme ist, dass auch wenig Besserung in Sicht ist, denn Volkswagen wird in diesem Jahr keine neuen E-Auto-Modelle auf den Markt bringen, zumindest in Europa nicht, in China glaube ich auch nicht. Und mit den Autos, die man jetzt am Markt hat, Marktanteile zu gewinnen, ist unmöglich. Im Gegenteil, man muss sehen, dass man nicht sogar noch mehr verliert.
Ich glaube, wir haben noch eine dritte Grafik.
Ja, wir haben noch tatsächlich, jetzt haben wir zwei übereinander, ist auch schön.
Jetzt.
Genau, sieht man es nochmal grafisch, die Verkaufszahlen. Und sehr gut zu erkennen, in China gab es einen Anstieg, genau, das sind Elektroautos, reine elektrische Autos, gab es einen Anstieg, aber eben nur einen sehr kleinen und das ist einfach zu wenig und ansonsten leichte Rückgänge unter dem Strich, ist es einfach zu wenig. Wenn man als etablierter Hersteller im E-Auto-Markt aufholen muss, gerade gegenüber den reinen E-Auto-Verkäufern, dann ja, ist das zu wenig. Und ohne neue Modelle, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Schwierig, die Aktie von Volkswagen hat sich jetzt erholt in den letzten Wochen, was aber auch angesichts dieses Niedergangs im letzten Jahr, ja, ich will nicht sagen Dead Cat Bounce, das wäre vielleicht ein bisschen zu hart, aber es ist einfach eine Gegenbewegung. Aber dass daraus nochmal ein nachhaltiger Aufwärtstrend wird, das ist sehr unwahrscheinlich.
Auf der nächste deutsche Autobauer hat diese Probleme, die ähnlichen Probleme, Porsche. Die Auslieferungszahlen allgemein auch gesunken und auch in China ein dickes, fettes Minus.
Genau, da war das Minus sogar noch deutlich größer. Und auch hier gilt, ja, es gibt jetzt auch wenig Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, die an dieser Situation irgendwas ändern würden. Der Taycan verkauft sich nicht mehr gut. Der Macan elektrisch ist einfach viel zu teuer. Das wird jetzt auch nicht der Kassenschlager werden. Und da wird es schon schwer, wer dann den Sportwagen aus dem Dreck ziehen soll. Man sieht hier nochmal die Verkaufszahlen, weltweit minus 3%, in Deutschland plus 11%, alles gut, Nordamerika unverändert praktisch. Jetzt kommt China minus 28%. Und das ist für Porsche auch kein unwichtiger Markt. Klar, jetzt ist er nicht mehr ganz so wichtig, jetzt sind es nur noch 56.000 Autos. Es waren aber mal fast 100.000. Und das ist schon dramatisch, wenn man einen Markt, den man gerade mühselig erobert hat, jetzt so schnell wieder verliert. Und auch hier liegt es nicht nur an E-Autos, aber auch, da sieht man nochmal den Niedergang. Porsche war fast bei 100.000 im Jahr 2021 in China. Und ja, jetzt ist man das 1, 2, 3, das dritte Jahr in Folge geschrumpft. Und minus 2,5%, minus 15%, minus 28%, der Abwärtstrend beschleunigt sich sogar noch prozentual. Ja, ich weiß nicht, ob man den chinesischen Markt aufgeben sollte. Es sind ja schon die ersten Hersteller, die sich da zurückziehen, die es einfach nicht geschafft haben. Noch vor 3 Jahren hatte man überlegt, ob man Autos in China sogar produzieren sollte, weil es da so gut lief. Und jetzt sieht es eben so aus.
Ja, ein Wort noch zur Aktie, da tut sich zuletzt wenig, nicht mal eine Erholungsbewegung wie bei
Volkswagen. Ja, das ist schon erschreckend, dass da sich gar nichts nach oben bewegt. Die Aktie ist ja nach dem Börsengang gefeiert worden, aber die Partywerte nur kurz.
Zumindest momentan vorbei.
Also ich will nach wie vor alle Autohersteller meiden, die nicht Tesla, BYD oder XPeng heißen.
Gut, dann lassen wir die Automobilbranche hinter uns und blicken aufs Thema KI und aufs Thema Quantencomputer auch. Hat ja damit zu tun, Nvidia, einer der Top-Werte auch aus dem vergangenen Jahr. Jetzt hat der CEO für diesen Quanten-Crash quasi gesorgt letzte Woche.
Ja, klar, ich meine, der Nvidia-CEO wird sich nicht hinstellen und sagen, Quantencomputer wird nächstes Jahr das riesengroße Ding, wenn man selber nämlich gar keine hat und das natürlich auch Konkurrenz ist. Insoweit waren diese Äußerungen relativ klar. Was er aber auch gemacht hat auf der Computermesse CES, hat er wirklich geglänzt. Er wird ja immer wie ein Popstar gefeiert, hat diesen Mini-KI-Computer vorgestellt, viele andere neue Sachen. Also Nvidia wächst, bleibt nicht stehen, entwickelt sich weiter und der Abstand zur Konkurrenz wird, das ist ein bisschen vergleichbar wie Tesla, BYD in der E-Auto-Branche, der Abstand zur Konkurrenz wird eher größer als kleiner. Klar, alle anderen versuchen aufzuholen, aber Intel ist raus aus dem Rennen. AMD sind die Einzigen, die noch so ein bisschen das schaffen. Aber diese Marktmonopolstellung, muss man ja sagen, die wird es wahrscheinlich auf Jahre hinaus halten. Und dann auch die Aktie irgendwann bewegen. Vielleicht noch interessant, kannst du ja mal raten, wie viele Mitarbeiter Nvidia hat?
Oh mein Gott.
Ist schwierig, ich weiß.
Keine Ahnung.
Also, ich würde sagen, so 150.000.
Ja, es sind
nur 30.000.
Was?
Und von den 30.000 sind 22.000 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie effizient Nvidia ist, weil man natürlich die Chips fertigen lässt, sie quasi nur entwickelt. Und nur zum Vergleich, Apple ist ja auf Augenhöhe vom Börsenwert, hat 165.000 Mitarbeiter. Amazon hat 1,5 Millionen. Also das ist so ein Beispiel, wie die Margen von Nvidia, muss man nicht drüber sprechen, sind auch astronomisch hoch, werden sie sehr wahrscheinlich auch bleiben. Soweit ist der Aufwärtstrend auch der Aktie, glaube ich, noch lange nicht vorbei. Auch wenn wir haben jetzt vor, ich glaube hier an dem Tag, hatten wir kurz mal ein neues Allzeithoch, wurde aber sofort wieder abverkauft, weil es gab jetzt wieder neue, Joe Biden hat ja nochmal gesagt, Nvidia darf nicht mehr so verkaufen im Ausland, wie man will. Es wird immer wieder solche Entwicklungen geben, aber der Trend KI ist nicht aufzuhalten und die Monopolstellung von Nvidia wird auch bestehen bleiben.
Ja, kleines Durchschnaufen immer noch aktuell und dann.
Ja, jetzt haben wir immer noch eine sehr attraktive Bewertung, KGV um die 30. Das ist für so einen Wachstumswert nicht teuer.
Also die Aussagen vom CEO sind wenig überraschend, was das Thema Quantencomputer angeht. Du hast es erklärt, aber wie siehst du es oder wie sieht die Branche es? Sollte man jetzt schon auf
D-Wave gehen? Das ist unheimlich schwer. Selbst der Nvidia-Chef hat ja gesagt, er sieht 30 Jahre sei sicherlich zu viel, bis Quantencomputer eine maßgebliche Rolle spielen. 15 Jahre ist zu wenig, also irgendwo dazwischen. Jetzt sagen natürlich, gerade der Chef von D-Wave hat sich jetzt zu Wort gemeldet, hat gesagt, es stimmt natürlich alles nicht. Es gibt jetzt schon Anwendungen für unsere Quantencomputer, wenn auch nur in eingeschränktem Maße. Und das ist genau das Problem. Niemand kennt den Zeithorizont. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie lange das dauert. Also Fakt ist, in den nächsten Jahren wird es sicherlich jetzt kein großer Markt. Ich glaube, D-Wave hat gesagt, dass man im Jahr 2030 $1 Milliarde Umsatz machen will. Jetzt ist die Frage, nehmen wir mal an, das stimmt. Wie bewerte ich ein Unternehmen, das in 5 Jahren 1 Milliarde Umsatz macht? Ich würde mal sagen, vielleicht mit dem 5-fachen Umsatz. So, D-Wave ist jetzt nach dem Rücksetzer bei 6 Milliarden immer noch. Also ich habe jetzt schon Bewertungen, die eigentlich das schon einpreisen, was in einigen Jahren ist. Darum, es ist unheimlich schwer. Sicherlich $1 für die Aktie war zu wenig, $10 war zu viel. Ob jetzt $4 oder $5 die richtige Zahl ist, schwierig. Es sind natürlich Traumaktien für Spekulanten, die können sich da richtig austoben. Mich ärgert selber so ein bisschen. Ich hatte in meinem Report vor irgendwann im Frühjahr letztes Jahr Rigetti, ist ja auch ein Quantencomputerhersteller, noch stärker gestiegen von unter 1 auf über 20. Innerhalb weniger Monate hatte ich mal empfohlen, ist dann leider ausgestoppt worden. Das kann passieren, aber das sind sicherlich Aktien, da kann man sich vielleicht mal, sollten wir noch mal weiter zurückkommen, vielleicht ein paar ins Depot legen, entweder spekulieren oder einfach mal liegen lassen und darauf hoffen, aber nur kleine Positionen, da spielt man jetzt mit dem Feuer und mit der Zukunft.
Wenn man jung genug ist, hier vielleicht die jungen Zuschauer Anfang 20 oder die haben noch genug
weil
Zeit,
es ist ja dann, um auch es geht bis ja dann,
2030 zu warten.
Es geht ja dann weiter, es geht ja nicht nur darum, wann ist es denn soweit und wer macht denn dann das Rennen? Es gibt ja noch
IonQ,
es gibt ein paar andere noch und es werden sicherlich noch neue auf den Markt kommen. Also ein interessanter Markt, aber man sieht auch, was auf einmal passieren kann mit einer Aktie, die über Monate, fast Jahre geschlafen hat und jetzt zum Leben erwacht ist. Aber ich befürchte mal, dass wir eher wieder in den unteren Bereich fallen, als dass wir dann nochmal so eine zweite Welle bekommen.
Dann schauen wir zu guter Letzt noch auf Iris Energy. Da gab es ja vor kurzem, ich glaube letzte Woche, das Dezember-Update. Was hat das denn offenbart?
Ja, man kommt sehr gut voran, sowohl mit der Produktion von Bitcoin. Das läuft, klar, es läuft nicht mehr ganz so gut wie vor dem Halving, weil man natürlich eben noch die halbe Vergütung bekommt. Aber das Spannende ist ja eigentlich viel mehr bei Iris Energy, der KI-Bereich, der Ausbau des HPC-Computing-Geschäfts, dass man eben KI-Kapazitäten ausbaut, die man dann vermieten kann an große Hyperscaler genannt, an große KI-Unternehmen, die diese Rechenkapazitäten dann nutzen können für KI-Learning oder andere Anwendungen. Und das ist ein Bereich, wo man massiv expandiert und da kommt man mehr als planmäßig voran und wird in diesem Jahr den Umsatzanteil da deutlich steigern können. Ja, das Bitcoin-Geschäft läuft im Prinzip so nebenher, was Iris Energy nicht macht, wie zum Beispiel Mara oder auch andere, dass man die Bitcoin-Bestände hält. Man ist also klar immer noch abhängig von Bitcoin, weil man natürlich die Bitcoin produziert, sofort am Markt verkauft und je höher der Preis, desto mehr erlöst man, klar. Aber man hebelt sich nicht noch, indem man Bitcoin-Bestände aufbaut und hält. Also man geht hier diesen anderen Weg, es gibt ja zwei Wege, entweder als Bitcoin-Miner, ich gehe den MicroStrategy-Weg, horte meine Bitcoin oder ich verkaufe sie gleich und investiere das Geld lieber in KI, um dann eben einen neuen Geschäftsbereich zu haben, der sehr profitabel ist. Und da ist Iris Energy einer der Unternehmen, die wirklich sehr weit sind. Ja, die Aktie ist natürlich auch abhängig von Bitcoin, ist eigentlich jetzt ein bisschen zurückgeblieben, aber ich denke mal, 2025 könnte das große Jahr auch von KI-Infrastruktur sein, die ja benötigt wird. Nicht nur die Chips, sondern eben auch die Rechen- und Datencenter. Und da ist Iris Energy einer der Top-Kandidaten.
Dann waren das die Schlussworte für heute. Ich danke dir, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir hoffen, dass ihr dann auch mit dabei seid. Bis dahin.